Mit dem Sparen und Geldanlegen sollte man so früh wie möglich beginnen. Dann greift der Zinseszinseffekt und dann gibt's auch eine ganz gute Chance, Millionär zu werden. Das wissen Sie natürlich, wenn Sie schon eine Weile Gast unserer Podcast-Reihe sind. Tja, aber wie spart man denn nun am besten in der jeweiligen Lebensphase, in der man sich gerade befindet? Worauf kommt es beispielsweise zum Start ins Berufsleben an? Worauf sollte man als junge Familie achten? Wie sieht's zur Lebensmitte aus und was ist im Ruhestand in Sachen Geldanlage zu tun? Das wollen wir hier und heute in diesem Podcast genauer klären und uns anschauen. Ein Podcast, den Sie überall da abonnieren können, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Spotify. Fragen natürlich auch heute wieder an Karl-Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank AG und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion. Hallo Karl.
Hallo Andreas.
Wie immer eine persönliche Frage zum Start. Natürlich, sparst du heute mit Mitte 50 eigentlich anders als früher?
Ja, du wirst staunen. Ich habe mich eigentlich in meinem Sparverhalten gar nicht so verändert. Denn ich habe schon früher sehr, sehr gerne in Aktien investiert. Allerdings habe ich am Anfang in Einzelaktien investiert und heute, du weißt es, ich liebe breit gestreute ETFs. Das ist einfach die beste Lösung und du hast auch viel weniger Risiken. Und deswegen gehe ich mittlerweile über Aktien-ETFs in den Markt.
Und bist du dabei dann auch langfristiger unterwegs? Ich kann nur mutmaßen, dass du früher als junger Mann vielleicht doch eher kurzfristig gehandelt hast.
Das stimmt. In meiner Konsorszeit war ich sehr, sehr kurzfristig unterwegs und habe alle Chancen ausgenutzt. Und das hat sich schon tatsächlich sehr verändert. Man lernt ja auch irgendwo so aus seinen Fehlern und dieses kurzfristige Agieren mit Einzelaktien, das hat am Ende auch nicht wirklich was gebracht und deswegen war dann der Schwenk zu ETFs und dem langfristigen Investieren dann am Ende der richtige Weg.
Erklär uns, warum ist es so wichtig, das Sparen den Lebensphasen anzupassen und wann passt welche Anlagestrategie?
Naja, weil das Alter ein wichtiger Faktor eben bei der Bestimmung der sogenannten Risikotragfähigkeit ist und damit auch für die Anlagestrategie. Aber das Lebensalter ist nicht allein entscheidend, es sind auch noch andere Faktoren relevant. So steht zum Beispiel ein 50-Jähriger mit 3 Kindern ganz anders da als ein 50-Jähriger Junggeselle. Beide haben mit Sicherheit völlig unterschiedliche Ziele und Anlagebedarfe.
Okay, dann schauen wir doch mal auf die einzelnen Lebensabschnitte und starten mit den Berufsanfängern, die ja je nach Ausbildung in der Regel Anfang Mitte 20 sind. Worauf sollte man da achten?
Na, im Wesentlichen geht es da um 2 Dinge, die man auseinanderhalten sollte. Die Absicherung und eben die Vermögensbildung. Also wenn es sich um die Absicherung dreht, dann ist aus meiner Sicht wichtig, dass man eine Haftpflichtversicherung hat, eventuell auch eine Berufs- und Erwerbsunfähigkeitsversicherung. Wenn Lebenspartnerschaften und Kinder mit ins Spiel kommen, sollte man auch über eine Risikolebensversicherung nachdenken, die das Todesfallrisiko absichert und eventuell noch über eine Unfallversicherung. Den Rest kann man in der Regel weglassen. Aber vor allem sollte man die Hände weglassen von Versicherungen, wenn es um die Kapitalanlage geht. Vermögensbildung und Absicherung sind 2 völlig verschiedene Dinge und sollten auch so behandelt werden. Wenn beides vermischt wird, wird es für den Kunden intransparent und vor allem sehr teuer. Kapitalbildende Lebensversicherungen oder auch Rentenversicherungen sind gute Beispiele. Wenn schon eine Lebensversicherung, dann lediglich die Risikovariante.
Und welchen Rat hast du, wenn es um die Vermögensbildung geht?
Da habe ich eine ganz einfache Devise, so früh wie möglich anfangen, in eine vernünftige Anlage zu sparen, selbst wenn es nur kleine Beträge sind. Am besten in einen Aktiensparplan. Das wirklich Gute an einem Sparplan ist die damit verbundene Automatik. Denn dadurch spart man regelmäßig weiter, selbst wenn man nicht daran denkt, Geld zurückzulegen. Und das vergisst man leicht. Und wenn die Märkte mal nach unten gehen, hat das selbst noch eine gute Seite, weil man dann ja für den gleichen Sparbetrag mehr Fondsanteile bekommt.
Genau, so wie Warren Buffett das uns immer erklärt. Er macht es ja ganz genauso. Aber mal Hand aufs Herz, alles ist teurer geworden, Karl. Und als junger Mensch hat man ja noch so, so viele Wünsche. Wie können junge Menschen heute dennoch ein Vermögen aufbauen?
Tja, Andreas, die Entscheidung, lieber sparen oder lieber Geld ausgeben, die kann ich natürlich niemanden abnehmen. Aber meine klare Empfehlung, fang damit möglichst früh an und wenn es nur 25 € im Monat sind. Und neben einem möglichst frühen Start sollte man aber auch so gut wie möglich anlegen. Alleine sparen reicht also nicht. Es kommt auch darauf an, in was man anspart. Und damit sind wir wieder beim Thema Aktien. Aktien gehören in jeden Sparplan, vor allem bei den Jungen. Einfach, weil man damit die größten Renditechancen hat. Denn damit investiert man ja in Unternehmen, die damit etwas erwirtschaften und Werte schaffen. Man profitiert also vom Wachstum der Wirtschaft, getrieben von Forschung, Entwicklung und Fortschritt. Und bei einem internationalen Depot, wozu ich dringend rate, das Ganze noch auf globaler Ebene. Und wenn man dann womöglich diszipliniert durch einen Sparplan kontinuierlich investiert bleibt und das auch in den schwächeren Börsenphasen, dann macht man eigentlich alles richtig. Dann sind alle Voraussetzungen gegeben, um den für die langfristige Vermögensbildung so entscheidenden Zinseszinseffekt maximal ausnützen zu können. Und der Zinseszinseffekt bedeutet, dass sich der Anlageerfolg im Zeitverlauf dynamisiert, weil ja laufend Erträge immer wieder mit angelegt werden und dann auch wieder Erträge erwirtschaften. Und diese Dynamik hat langfristig wirklich erstaunliche Auswirkungen auf die Vermögensentwicklung.
Das ist wirklich alles ein sehr, sehr spannender Prozess, aber viele haben eben gerade am Anfang ein Problem damit. Soll ich jetzt in Einzelaktien gehen? Soll ich in ETFs gehen? Wie soll ich das ganze Thema angehen, um möglichst erfolgreich langfristig am Kapitalmarkt dabei zu sein?
Ja, super, dass du das ansprichst. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Denn mit dem Thema gut anlegen ist auch die Frage angesprochen, mit Hilfe welcher Finanzinstrumente man investiert. Im Gegensatz zu dem, was offenbar viele glauben, ist das alles andere als nebensächlich. Es gibt ja immer mehrere Möglichkeiten, zum Beispiel in Aktien zu investieren. Und bei der Auswahl sind vor allem zwei Kriterien relevant: Kosten und Diversifizierung. Stand heute sind vor allem für Privatanleger die sogenannten Exchange-Traded Funds ETF die kostengünstigste und zugleich am besten diversifizierte Form der Wertpapieranlage. Das wird zwar von den meisten Banken ignoriert, die lieber ihre teuren und in der Regel hochprovisionierten Produkte anbieten. Und das sind so gut wie immer entweder aktiv gemanagte Fonds oder neuerdings wieder vor allem bei den Sparkassen die unsäglichen Zertifikate. All diese Produkte, vor allem die aktiven Fonds, sind je nach Anlagesegment gut und gerne 5 bis 10-mal so teuer wie vergleichbare ETFs.
Und das ist ja noch nicht alles. Was sagst du denn jetzt zum guten alten Bausparvertrag?
Wie, du kommst jetzt mit dem Bausparvertrag um die Ecke? Na gut.
Also, machen ja viele auch, wenn sie jung sind, aufgrund der Langfristigkeit.
Ja, ich weiß. Da geht es ja vorrangig darum, sich eine günstige Baufinanzierungsmöglichkeit einzukaufen. Und wenn das Ziel klar ist, kann das auch eine vernünftige Sache sein. Aber wenn es nur um eine Ansparung geht, dann brauchst du keinen Bausparvertrag, denn damit hast du wieder die Vermischung von zwei grundverschiedenen Dingen, in dem Fall Kredit und Anlage. Die Aussicht auf ein günstiges Baudarlehen bezahlst du ja nicht nur mit einer Abschlussgebühr, sondern auch mit relativ mageren Sparzinsen. Und eine Bankeinlage rentiert nun mal erheblich schlechter als eine Kapitalmarktinvestition.
Und die nächste Phase, die wollen wir natürlich auch ansprechen. Ich habe ja gesagt, es geht um verschiedene Lebensphasen. Ist in der Regel die Gründung einer Familie, zum Beispiel mit der ersten eigenen Wohnung oder dem eigenen Häuschen, einer Familienkutsche, sage ich mal, und. Da wird man ja wohl nicht wirklich zum Sparen oder Geld anlegen kommen, weil viele andere Sachen wichtiger sind, Karl. Was rätst du jungen Eltern?
Naja, das kommt natürlich immer auf das Einkommen an und da gibt es schon erhebliche Unterschiede. Aber grundsätzlich stimmt es natürlich schon, dass man speziell in dieser Phase oftmals nicht gerade die besten Sparmöglichkeiten hat. Und wenn es dann womöglich auch noch Kreditbelastungen gibt, zum Beispiel für ein Haus, dann sollte man sich erstmal darauf konzentrieren, den Kredit so schnell wie möglich loszuwerden. Darum ist es übrigens immer sinnvoll, bei einem Kreditvertrag auch die Möglichkeit von Sondertilgungen mit auszuhandeln. Das gibt einem die Chance, im Falle unerwarteter Einnahmen, zum Beispiel durch eine Erbschaft, seine Kreditbelastungen schneller loszuwerden. Und zwar ohne hierfür eine sogenannte Vorfälligkeitsentschädigung zahlen zu müssen. Denn selbstverständlich ist es immer eine gute Sache, seine Schulden erstmal loszuwerden. Aber wenn was übrig ist, dann sollte man selbst kleine Beträge nicht unterschätzen. Denn der Zinseszinseffekt ist auch bei kleineren Beträgen ganz enorm.
Spannend, du kommst immer wieder zurück auf den Zinseszinseffekt. Ja. Der hat es dir wohl angetan, aber der ist ja eben auch ganz spannend. Und Albert Einstein hat ihn ja auch mal als das achte Weltwunder bezeichnet. Mach's mal konkret. Beispiel, Karl, bitte.
Also wenn du zum Beispiel 25 Euro monatlich über 15 Jahre ansparst und wir gehen mal von einer klassischen Aktienmarktrendite von 7% aus, dann ist das Ergebnis, dass du knapp 8.000 Euro bei einer Gesamteinzahlung von nur 4.500 Euro hast, nämlich 25 Euro mal 12 Monate mal 15 Jahre. Und wenn du das Ganze jetzt nur 5 Jahre länger laufen lässt, also 20 Jahre, dann kommst du schon auf über 13.000 Euro bei einer Gesamtanzahlung von nur 6.000 Euro. Also fast auf das Doppelte wie bei 15 Jahren. Und da erkennst du diesen Macht des Zinseszinseffektes. Ich finde, das Beispiel zeigt ganz gut, wie sinnvoll es ist, möglichst früh anzufangen, auch wenn die Beträge noch klein sind. Übrigens hat ein möglichst früher Start auch einen weiteren eher psychologischen Vorteil, nämlich den Gewöhnungseffekt. Wenn man schon in jungen Jahren die Erfahrung macht, wie gut sich ein Aktiensparplan entwickeln kann, bleibt man einer solchen Anlage auch später treu und dann vielleicht sogar mit höheren Sparbeträgen.
Karl, ich wechsle heute schnell mal immer hin und her. Es soll ja nicht langweilig werden. Vorhin beim Bausparvertrag hast du mich ja schon gefragt, wie kommst du denn jetzt darauf? Ich habe noch so eine Frage. Was hältst du von Riester-Sparverträgen für die Familie?
Also, um es kurz zu machen, Andreas, gar nichts. Riester ist echt gescheitert und das zu Recht. Die damit verbundenen staatlichen Förderungen waren letztlich nichts anderes als Subventionen für die Versicherungs- und Finanzwirtschaft. Den Kunden haben sie gar nichts gebracht. Die Verträge sind viel zu kompliziert und vor allem viel zu teuer. Deshalb sind mittlerweile auch die meisten Riester-Verträge stillgelegt. Das heißt, sie laufen zwar weiter, werden aber von den Kundinnen und Kunden nicht mehr bespart. Was mich dabei besonders ärgert, ist, dass dadurch das gesamte Thema private Altersvorsorge ziemlich gelitten hat. Für die Akzeptanz einer Aktienrente und einer wirklich vernünftigen Altersvorsorge war die ganze Riester-Geschichte echtes Gift. Und damit ist eine große Chance vertan worden. Also nochmal, von Riester-Sparverträgen kann man nur abraten.
Und im nächsten Schritt will ich jetzt gar kein neues, kein eigenes Thema aufmachen. Frauen und Finanzen, das ist sicherlich groß und wichtig und deshalb muss es hier auch mit rein. Aber hier ist es natürlich nur ein Seitenaspekt, wenn man das so will, in der gesamten Lebensphasenplanung. Frauen bleiben, und das ist nun mal Fakt, noch immer häufiger zu Hause als Männer, um sich um den Nachwuchs zu kümmern. Da gibt es dann natürlich auch finanzielle Einbußen. Was rätst du also unseren Hörerinnen?
Ja, wir haben ja da auch mal einen tollen Podcast dazu gemacht. Mhm. Aber ich kann das gerne noch mal kurz zusammenfassen. Ich kann den Frauen nur raten, möglichst früh für sich selbst zu sparen. Und Frauen müssen übrigens auch früher als Männer und gerne mehr sparen, weil Frauen in der Regel auch Arbeitspausen wie Elternzeit haben und damit spart man natürlich auch weniger. In diesem Zusammenhang sind übrigens auch unter Umständen nachträgliche Einzahlungen in die gesetzliche Rentenkasse ganz sinnvoll. Damit erwirbt man nämlich zusätzliche Rentenpunkte und erhöht dadurch seinen eigenen gesetzlichen Rentenanspruch. Und das ist wiederum für Frauen interessant, die warum auch immer über Jahre nicht berufstätig waren und darum in ihrer aktiven Zeit nur wenig in die Rentenkasse eingezahlt haben.
Okay, haben wir auch das geklärt und der Hinweis auf den anderen Podcast ist natürlich absolut richtig und sinnvoll. Einfach mal reinschauen und die Suchfunktion nutzen. Also, gehen wir weiter. Wie sieht es denn dann, Karl, mit Ende 30, Anfang 40 aus? Eine gute Lebensgrundlage sollte zu diesem Zeitpunkt idealerweise geschaffen sein. Jetzt kann man dann mit ordentlichen Sparraten auch eine gute Grundlage fürs Alter schaffen. Kann das klappen?
Ja klar, denn da sind es ja immer noch 20 bis 30 Jahre bis zum Ruhestand. Und das ist definitiv mehr als genug Zeit für lohnenswertes Aktiensparen. Wenn du dir mal ein internationales Aktienportfolio in den letzten 50 Jahren anschaust, dann zeigt sich, dass man spätestens nach einer Anlagedauer von 14 Jahren eine positive durchschnittliche Jahresrendite erzielt hätte. Selbst wenn man zu den denkbar ungünstigsten Zeitpunkten ein- und wieder ausgestiegen wäre. Also das übrigens wäre der Zeitpunkt von Anfang 2000 bis zum Ausstieg Ende 2013. Da hätte man eine Rendite von 1,2% pro Jahr erzielt. Hätte man übrigens dann 5 Jahre weiter durchgehalten, also bis Ende 2018, wäre die Gesamtrendite durch die heftigen Aufholbewegungen auf immerhin 3,2% pro Jahr gestiegen und bei weiteren 5 Jahren bis Ende 2023 sogar auf 5,4% pro Jahr. Aber wie gesagt, wir schauen uns hier den wirklich miesesten Einstiegszeitpunkt der letzten 50 Jahre an. Deshalb habe ich das Ganze nochmal mit einer realistischen Renditeerwartung von 7% pro Jahr durchrechnen lassen. Mit 40 steht man ja meist schon etwas höher auf der Karriereleiter, von daher sollte ein Aktiensparplan mit einer monatlichen Rate von 300 Euro machbar sein. Wir rechnen also mit 300 Euro über 25 Jahre. Das Ergebnis ist gut 243.000 Euro und man hat nur 90.000 Euro eingezahlt. Bei 500 Euro über 25 Jahre sind es schon gut 405.000 Euro und man hat nur 150.000 Euro eingezahlt. Du siehst, da sprechen wir schon von einem ordentlichen Vermögen, das selbst bei überschaubaren Sparraten zusammenkommt. Sparpläne lohnen sich also mit 40 und darüber.
Kommen wir zu den Best-Agern. Laut Definition sind sie, ich zitiere, ich habe extra nochmal nachgelesen, in der Regel über 50 Jahre alt, unternehmungslustig und jung geblieben, Karl. Also genau dein Ding. Deshalb wirst du jetzt aufleben, vermutlich bei der folgenden Antwort. Was ist mit Blick auf die Geldanlage für diese Altersgruppe wichtig?
Ja, natürlich lebe ich da auf, denn auch hier bleibt es bei den bereits angesprochenen Punkten. Auch für die Best-Agerinnen und Ager geht es um eine ausreichende Anlagedauer und um die Disziplin, den Sparplan über längere Zeit durchzuziehen, auch wenn die Kurse mal korrigieren. Und natürlich braucht man auch in diesem Alter eine vernünftige Anlagestrategie. Darüber haben wir ja schon oft gesprochen. Internationale Aufstellung, prognosefrei und so weiter und so fort. Unter Umständen kommen wir hier aber in Altersgruppen, für die eine reine Aktienanlage vielleicht nicht mehr geeignet ist. Aber genau dafür gibt es ja die Möglichkeit, neben Aktien auch in Anleihen zu investieren, und zwar in ein Mischungsverhältnis, das zur persönlichen Risikotragfähigkeit passt. Lebensalter und angemessene Aktienquote hängen ja zusammen. Je älter man wird, desto geringer sollte bei ansonsten gleichbleibenden Bedingungen die Aktienquote sein. Aber selbstverständlich gibt es auch immer individuelle Fälle, die von üblichem Muster je älter, desto weniger Aktien abweichen. Zum Beispiel, wenn man mit 50 oder 60 schon weitgehend ausgesorgt hat, aber dennoch weiter sparen möchte mit maximaler Renditechance, dann sind womöglich auch im Ruhestand 90% oder 100% Aktien richtig.
Ja, jeder soll so machen, wie er möchte. Am besten natürlich mit guter Beratung und mit dem nötigen Weitblick. Aber mal ganz unabhängig vom Alter, Karl, sollte ein Angestellter eigentlich anders sparen und anlegen als ein Selbstständiger? Gibt ja unterschiedliche Berufsformen, unterschiedliche Angestellten und ja, selbstständigen Konstruktionen. Siehst du da Unterschiede?
Ja, was die Art der Anlage angeht, nicht. Da gelten für beide die gleichen Grundregeln. Unterschiede gibt es am ehesten, was den berühmten Notgroschen angeht. Dazu gibt es ja eine durchaus sinnvolle Daumenregel. Nach der sollte man für unvorhergesehene Ausgaben und für Notfälle ungefähr 3 Nettogehälter in Reserve haben. Das heißt, einen Betrag in der Höhe sollte man jederzeit auftreiben können, ohne irgendwelche langfristigen Anlagen verkaufen zu müssen. Denn Notverkäufe sind immer schlecht. Aus meiner Sicht gelten die 3 Monatsgehälter aber eher für Angestellte mit einem geregelten Einkommen. Bei Selbstständigen würde ich diesen Puffer eher auf 6 durchschnittliche Monatseinkommen verdoppeln. Wie alle Regeln passt natürlich auch diese Faustformel nicht für jede und jeden gleichermaßen. Am Ende ist es eine individuelle Entscheidung, wie viel man als Reserve vorhalten möchte, aber man sollte sich zumindest einmal darüber Gedanken machen.
Und das machen wir ja auch heute in diesem Podcast und wir wandern weiter in den Lebensphasen. Mit Anfang, Mitte 60 geht's dann in die Rente, demnächst wahrscheinlich eher mit Ende 60. Muss man da dann noch immer sparen oder geht's dann nur noch ums sparsame Geld ausgeben, Karl?
In der Regel geht es in der Lebensphase schon eher ums Geld ausgeben. Die entscheidende Frage ist dann, reicht die Rente oder wird ein zusätzliches Einkommen benötigt? Dann braucht man einen passenden Entnahmeplan. Es gibt aber auch Konstellationen, wo man im Alter noch spart, auch da kann man ja noch Sparziele haben, zum Beispiel eine Weltreise. Aber man muss ja auch nicht unbedingt nur an sich selbst denken. Gerade im höheren Alter geht es oft auch um das Sparen für andere, zum Beispiel für Enkelkinder. Denk an die kleinen Summen, Andrea, schon 25 Euro monatlich können viel bewirken.
Ja, der Zinseszinseffekt gilt dann, habe ich gelernt, von irgendjemandem. Aber ja, das ist dann schon wieder ein eigenes Thema. Karl, was ist denn jetzt die beste Geldanlage im Alter? Lässt sich das irgendwie sinnig zusammenfassen?
Ja, auch im Alter sind Disziplin und Anlagequalität die entscheidenden Erfolgsfaktoren. Also international streuen, prognosefrei bleiben, kostengünstige ETFs nutzen. Das gilt für Alte genauso wie für die Jungen. Vor allem sollte man auch im Alter keine grundsätzliche Scheu vor Aktien haben, speziell wenn man über hohe Einkünfte verfügt oder auch über hohes Vermögen, zum Beispiel im Immobilienbereich. Dann ist die Absicherung normalerweise so gut, dass das freie Vermögen auch etwas risikoreicher angelegt werden kann. Immerhin beträgt die statistische Lebenserwartung für 65-jährige Frauen rund 21 Jahre und für Männer immerhin noch 17 Jahre. Der Anlagehorizont ist also lange genug für Aktien. Allerdings sollte die Aktienquote im Verlauf der Jahre sukzessive reduziert werden, je nach Risikobereitschaft und finanzieller Situation. Wir zum Beispiel empfehlen, die Aktienquote bis zum Renteneintritt auf 30 bis maximal 40 abgesenkt zu haben. Das gilt allerdings nur, wenn der Anlagehorizont das einzige Kriterium ist und das Einkommen im Ruhestand auch tatsächlich zu 100% aus dem Vermögen bestritten werden muss. Ansonsten kann sie durchaus auch höher sein.
Ja, was für eine schöne Zusammenfassung. Das sind die Grundprinzipien, aber wir haben es immer mal wieder angedeutet. Individualität ist da sicherlich wichtig. Jeder hat eine eigene Lebenssituation und muss sich dann auch entsprechend mit der Geldanlage beschäftigen. Ich sage ganz herzlichen Dank an den unternehmungslustigen, jung gebliebenen, rund mit 50er Best-Ager Karl Matthäus Schmidt. Dankeschön für diese vielen, vielen Tipps und Infos für die jeweiligen Lebensphasen. In diesem Podcast, der jeden Freitag erscheint, den Sie, meine Damen, meine Herren, gern direkt abonnieren können, um keine Folge zu verpassen. Sie können uns gern bewerten. Sie können uns gern weiterempfehlen, selbstverständlich. Und Sie können uns Fragen stellen, nicht nur zu diesem Podcast, sondern auch zu anderen Podcasts, vielleicht auch ganz eigene Themen empfehlen, so wie Sie es gern haben. Die Fragen gehen dann Richtung podcast@quirinprivatbank.de. Das ist Ihre E-Mail-Adresse dann, die Sie wählen müssen, um uns Fragen zu stellen. Und Sie können sich gerne informieren auf der Internetseite www.quirinprivatbank.de. Für heute ganz herzlichen Dank fürs Lauschen.